Heute Morgen haben wir als Thema, wir sind noch nicht am Ziel, Philipperbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Kapitel 3, 12 bis 14. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich von Christo Jesu ergriffen bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergessend was da hinten, und mich ausstrecken nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu.
Ich möchte zuerst allen einen guten Morgen wünschen und einen guten Empfang, denn jetzt was kommt. Gestern Abend hat es noch ein Nachgespräch gegeben und ich muss sagen, da haben sich einige Gedanken bei mir festgehakt. Das Nachgespräch hat sich gedreht um die Auferstehung von den Toten, aber jetzt noch genauer und deutlicher um die Ex-Anastasis, um die Aus-Auferstehung, so heißt es wörtlich. Das ist eine Formulierung, die nur hier steht. Es hat ein bisschen weitergearbeitet bei mir. Es wird es wahrscheinlich in der Zukunft noch tun. Ich sage nachher noch ein paar Sätze dazu. Aber zunächst etwas, was auch als Frage im Raum stand. Ich habe ja die Israelreisen angedeutet und dann kamen sofort ein paar und haben gemeint, ja wann und wie kann ich mit und wie sieht es aus? Also lass mich die Informationen jetzt geben. Nächstes Jahr sind Reisen geplant, die wir durchführen, also da bin ich der Reiseleiter, und zwar zum ersten Mal zweimal im Jahr, das ist jetzt möglich, nachdem ich ja im Ruhestand bin, eine Reise, bei der man den Frühling in Israel erleben kann, vom 5. bis 19. März. Das haben sich welche dafür interessiert, also 5. bis 19. März. Anmeldungen, Anfragen wegen Informationen und so weiter. Also das, was dann eingespeist wird in den Computer, das läuft auch bereits schon über den Computer, das geht an Pastor Helmut Schert, das ist sozusagen mein Chef, das ist ein Kollege, aber er organisiert alles, Pastor Helmut Schert in Mössingen, Bädergasse. Wenn man das registrieren kann, wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich ja Informationsmaterial so ein bisschen ja auch mitbringen können. Die andere Reise, also noch zu der Reise im März, das ist Rundreise im Land, aber eine etwas gemächlichere, gemütliche. Man muss nicht jede Nacht in einem Hotel sein und dann Koffer auspacken, einpacken und so. Das kann sehr unruhig sein. Also diese Reise ist nicht so sehr belastend. Wie gesagt, weil mich das selber interessiert. Ich habe nur einmal den Frühling erlebt in Israel und etwas Großartiges, wenn man die Wüste blühen sieht oder grün sieht. Das denkt man nicht, dass das möglich ist. Denn die andere Reise ist im Oktober, und zwar also nächstes Jahr vom 8. bis zum 29. Oktober. Das sind 3 Wochen. In der Regel ist es so, dass diejenigen, die sich anmelden, eine Woche Rundreise machen. Die ist etwas bemühend, weil in diese Woche viel reingepackt ist. Die wichtigen Städten und so, da muss man also oft den Koffer ein- und auspacken. Manche machen nur diese eine Woche mit und fahren dann wieder zurück. Andere machen die ganzen 3 Wochen, also Rundreise, und dann 2 Wochen am Toten Meer. Das ist aus gesundheitlichen Gründen immer mehr gefragt. Das Tote Meer entwickelt sich immer mehr zu einem Gesundheitszentrum. Dort entsteht ein Hotel neben dem anderen. Also was ich in den zurückliegenden Jahren da jetzt alles schon erlebt habe, das ist unwahrscheinlich. Israel baut es gezielt aus. Dort trifft sich die Welt. Man hat bis in die 20er Jahre hinein, in unserem Jahrhundert, noch nicht geglaubt, man könne am Toten Meer existieren. Wegen der angeblich giftigen Dämpfe und all dem da was. Und eine Hitze im Sommer, das, also ein Durchschnittseuropäer hält das im Juni, Juli, August nicht aus. Ich war 1978 zum ersten Mal dort. Das war im Mai und noch eine Woche im Juni. Fragt nicht, wie die Junitage waren. Die Junitage am Toten Meer. Das war glühend. Und deshalb haben wir aufgrund vieler Erfahrungen diesen Termin in den Oktober gelegt. Das ist für uns günstig, also für uns Mitteleuropäer. Und diese zwei Wochen am Toten Meer sind so gestaltet, dass man diese Zeit so Art als Kur benutzt. Man ist da in einem Hotel und nimmt dann Salzwasser, Sonne und alles, was eben dort geliefert wird, mit. Es ist sehr hilfreich für viele Krankheiten. Nicht bloß Haut, auch Bronchien, das ganze Nervensystem kommt zur Ruhe wegen dem Brom, das dort in der Luft und im Wasser ist. Jetzt muss ich aufhören, dass ich nicht einen Vortrag über das Tote Meer halte. Also ich kann es nur empfehlen. Ja, jetzt werde ich ja, ich kann nicht ein bisschen flapsig werden. Ich werde jedes Jahr jünger durch die Israelreisen. Wir hören dort einen Vortrag von einem, der dort lebt. Das ist ein maßgebender Mann in den Salzwerken am Toten Meer. Der erzählt uns jedes Jahr, dass also irgend so eine Filmdiva, das ist natürlich mehr als Spaß gedacht, kommt und dann im Toten Meer badet und dann kann sie anschließend auf sämtliche Schönheitsmittel verzichten, weil das Tote Meer eben so großartige Verjüngungskur macht. Manche, die schon Erfahrung haben mit dem Toten Meer, man muss wissen, wie man mit diesem Gewässer umgeht. Also da halte ich dann der Gruppe immer einen Vortrag. Leute, passt auf. Denkt nicht, das sei ein Wasser wie jedes andere auch. Es ist ein Heilwasser, aber auch gefährlich. Manche, die schon Erfahrung haben, die gehen dann volle drei Wochen sofort ans Tote Meer, verzichten also auf die Rundreisewoche und nehmen diese Zeit der drei Wochen bewusst als Kur. Drei Wochen wirken mehr als zwei, ist ja klar. Also nochmal 5. bis 19. März und 8. bis 29. Oktober nächstes Jahr. Anmeldung Pastor Helmut Schert mit ERT Mössingen, das ist bei Tübingen. Ich weiß jetzt die Postleitzahl nicht einmal. Das ist ja neu geworden, natürlich auch.
Meine Frage, kommt das
noch von der Fee? Das kann sein, ja. Wird auch jedes Jahr teurer. Aber so die Faustregel, man muss eigentlich pro Woche mit 1000 Mark rechnen. Also ist eine Faustregel. Ja, also die Rundreisewoche wird, wenn man nur Rundreise macht, wird so bei 1800 sein. 16 bis 1800. Und die vollen drei Wochen, das hängt ja auch von dem ab. Wenn man sich auf ein Hotel konzentrieren kann, wird es nicht ganz so teuer. Gell? Oder wenn man von einem Platz dann Rundreisen macht. Aber das sind dann Informationen, die genauer dann der Helmut Schert liefert. Ich bin also da so sein, da bin ich dann sein Co-Pilot. Ja, meistens ab Stuttgart. Es war auch schon ab Frankfurt. Einmal war es so, dass in Stuttgart Nebel war und dann wurden wir alle per Bus nach Frankfurt verfrachtet. In der Nacht. Also es ist interessant, man erlebt vieles. Bädergasse. Es kommt dann an. Bädergasse. Das ist eine Idee. Mache ich nachher. Ja? So, aber jetzt zum Thema. Also, das wäre drin. Ich könnte eine Stunde lang über Israel erzählen jetzt. Aber dann wäre der Apostel Paulus beleidigt. Wenn ein Maler den Auftrag bekäme, er solle ein Bild malen, das einen Christen darstellt, was würde er, also symbolhaft, was würde er malen? Bitte? Ja, ein Frommer. Ich würde schon sagen, ein Frommer. Ein anderer wird sich an dieses Thema gar nicht trauen. Bitte? Aha. Strahlen. Aha. Einen betenden Christen und das noch über der Bibel vielleicht, ja? Sind Sie Hobbymaler? Wisst ihr, wie der Apostel Paulus einen gemalt hätte? Als einen Sportsmann. Einen Läufer. Den zeigt er doch hier. Einen Läufer. Seht, da kommt niemand von uns drauf. Weil es uns so fern liegt. Sollten wir einen Christen darstellen als einen Wettkämpfer, als einen Läufer in der Arena? Aber genau das meint der Apostel. Er hat damit etwas getan, was die ständige Aufgabe der Verkündiger ist, nämlich die biblische Botschaft zu übertragen in die jeweilige gegenwärtige Situation. Und die Wettkämpfe damals hat es Olympia schon gegeben, zur Zeit des Paulus, ich glaube schon, ja. Eben. Die Wettkämpfe damals waren bekannt. Arena war bekannt, das Korpus, von dem hier die Rede ist, war bekannt. Es war die Säule, die umrundet werden musste vom Läufer, das Korpus. Also Paulus hat sein Anliegen übertragen in einen Vorgang der damaligen Zeit und jeder wusste, was er meint. Ein Läufer, der alles daran setzt, den Siegespreis, den Kampfpreis zu erreichen, das heißt, aufs Podest zu kommen. Ich weiß nicht, ob es da schon damals Gold, Silber und Bronze gegeben hat. Nein, den Siegeskranz hat es gegeben. Ja, natürlich, klar. Lorbeer und Eichen, Lorbeer. Und bei den Römern war es der Eichenkranz, das Eichenlaub. Und beim Hitler war es Eichenlaub und Brillanten oder was. Ja, also das Bild vom Läufer heißt, wir sind unterwegs. Ein Christ kann niemals ein fertiger Christ sein, wohl aber ein ganzer. Und so wie der Läufer sich voll und ganz einsetzt, er entledigt sich ja der Kleidung, die Wettkämpfer in der Antike haben nackt gekämpft. Er entledigt sich der Kleidung, um wirklich kein Beschwernis zu haben und nichts, was ihn hindert, eben das Ziel zu erreichen. Dieser Einsatz ist nötig und erforderlich. Es ist unsere menschliche Art, vielleicht muss man auch sagen Unart, aber da wird es dann sofort negativ, dass wir gerne stehen oder sitzen bleiben wollen bei dem, was wir im Augenblick erreicht haben. Goethe hat den Gedanken, das war ja ein scharfsinniger Mensch, Goethe, das kann man nicht abstreiten, ganz sicher, und ein großer und naja, er hat Großes geschaffen. Es ging mir gestern Abend noch durch den Kopf. Könnten wir in der Lage sein, das, was Goethe geschaffen hat, alles als Fleisch zu bezeichnen? Ja? Alles Fleisch. Nicht, wir trauen uns das gar nicht zu sagen. Aber nach dem, was der Paulus alles bei sich selber als Fleisch bezeichnet hat, müssen wir das sagen, alle hohen, edlen und sittlichen Werke und Werte und alles, was der Mensch produziert hat, seit eh und je und immer noch produziert, ohne Gott, ohne Christus, ist Fleisch. Wenn wir an die großartigen Kunstwerke denken, die entstanden sind. Ich meine, es gab und gibt Künstler, die natürlich auch von Gott her und von Christus her gearbeitet haben und ihre Werke geschaffen haben, ganz sicherlich, wenn wir an Johann Sebastian Bach denken. Es ist unsere menschliche Art, das, was wir erreicht haben, festzuhalten und da festzusitzen. Ich habe den Petrus bereits erwähnt auf dem Berg der Verklärung. Hier Hütten bauen, da ist es schön, großartig, da bleiben wir. Goethe, Fausts Abmachung mit dem Satan, das heißt mit dem Mephistopheles. Werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann kannst du mich in Fesseln schlagen. Dann hast du mich sozusagen gefangen genommen. Wenn ich zum Augenblicke sage, das ist das Festhalten wollen des Augenblicks, wenn ich einen Augenblick habe, der mir so wichtig dünkt und erscheint, dass ich ihn festhalten möchte, dann. Deshalb kommt ja Goethe auch zu dem Ergebnis, Er lässt es Faust sagen, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist der faustische Mensch, nicht der biblische und nicht der Christ. Also, ein Christ ist unterwegs. Er ist nie fertig, aber er muss immer ganz sein. Es gibt für den Weg und den Lauf eines Christen eine Gefährdung, die man mit Quietismus bezeichnen kann. Ich meine nicht den Pietismus, sondern den Quietismus. Das kommt von dem englischen Quiet, das meint ruhig, dass man sich vorzeitig zur Ruhe setzt, alles still und zurückgezogen erlebt. Und es war für mich eine Überraschung, muss ich sagen, bei Schnepel nachzulesen, bei Erich Schnepel, ja, dass das Mönchtum eigentlich eine Fehlentwicklung war. Das Zurückziehen aus der Welt. Thema heute Abend. Eine Fehlentwicklung. Zwar hat Gott in seiner Barmherzigkeit selbst dieser Fehlentwicklung auch noch einiges abgerungen und das Mönchtum hat durch die bewahrenden Arbeiten, die haben ja manches konserviert durch Abschriften und so weiter, da ist sicherlich manches Gute auch noch da drin gelegen, aber insgesamt muss man sagen, war es eine Fehlentwicklung. Weltflucht. Nicht wahr, der Quietismus, der sich zurückzieht und einfach in einer gewissen Behäbigkeit dann erstarrt. Ist nicht der biblische Weg. Bezeichnenderweise sprechen wir gerne von einem Christenstand. Es wäre besser, wir würden von einem Christenlauf sprechen. Beim Stand, da stehen wir. Manchmal muss man schon hinstehen, natürlich. Aber die Bewegung ist doch viel besser eigentlich ausgedrückt in dem Ausdruck Christenlauf. Und das meint der Paulus auch mit dem, dass er nachjagt, dass er das Ziel vor sich sieht und so weiter. Also nicht das vorschnelle Festsetzen, nicht das, was wir erreicht haben, wenn ich den Schritt getan habe, ach, wenn ich da zurückdenke, wie ich meinte, ich sei mit dem Internatsbetrieb fertig, dachte ich vorher, Mensch, wenn du das geschafft hast, also die Prüfung hinter dich gebracht hast, dann. Ja, was dann? Ja, dann ging es weiter. Oder wenn du das nächste geschafft hast, die nächste Hürde, dann hast du es hinter dir. Und dann tut sich, ja was, das Paradies auf? Nein, hat sich nicht aufgetan. Dann ging es weiter. Ich war aber, so denken wir, das ist unsere Art. Deshalb muss uns der Geist Gottes immer wieder anschubsen und immer wieder so Motoren einbauen, die uns nach vorne bringen. Ich habe 3 Sätze. Hauptsätze. Ein Christ ergreift Christus, weil er von Christus ergriffen ist. Nehmen das als ein Wortspiel so ein bisschen. Ein Christ ergreift Christus, weil er von Christus ergriffen ist. Kommt etwa dem ähnlich, was, soviel ich weiß, auch von Goethe stammt, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Nicht, das scheint auch widersprüchlich zu sein. Das, was ich ererbt habe, habe ich doch. Ich habe es eigentlich nur dann, wenn ich es erwerbe, wenn ich es mir aneigne. Wenn ich es bloß habe als Besitz und dann verschleudere und gar verludere, dann habe ich es nicht. Das ist auch gemeint, ein Christ ergreift Christus, weil er von Christus ergriffen ist. Wenn einer bei der Bekehrung stehen bleibt, dann hat er keine. Der Glaubensanfang allein macht es nicht. Aber der Glaubensanfang muss klar sein. So klar, dass ein deutliches Ja gesprochen ist zu diesem Herrn. Und nun sieht Paulus diesen Vorgang ja von der anderen Seite. Er sagt, Glaubensanfang bei mir war nichts anderes als ein von Christus ergriffen werden. Er hat nach mir gegriffen. Seinen Jüngern hat Jesus das einmal so gesagt, ihr habt mich nicht erwählt, nicht ihr. Ich habe euch erwählt. Merken wir, wie die Golda Meir an der Stelle ja falsch liegt mit ihrem Erwählungsgedanken. Ein Christ ergreift Christus, weil er ihn hat. Ich war dieses Widersprüchliche zeigt an, dass wir immer unterwegs bleiben müssen. Ich darf als Christ mich nicht damit zufrieden geben, ich habe mich ja jetzt für ihn entschieden, jetzt reicht's. Nein, jetzt geht's los. Das ist übrigens auch der Gedanke, den, das kommt jetzt so zwischenein, den Johannes in seinem ersten Brief an mehreren Stellen sagt, von der völligen Liebe. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wer nicht völlig ist in der Liebe, hat Pein, der fürchtet sich, der muss sich auch fürchten vor, da kommt das Zittern mit herein, der muss sich auch fürchten vor diesem zukünftigen Tag, vor dem Gerichtstag. Wer aber völlig ist in der Liebe, der muss nicht fürchten und zittern. Und nun fragen wir dann mit Recht, ja, völlig zu sein und zu werden in der Liebe, wie ist denn das mit der Vollkommenheit? Können wir denn das erreichen, völlig zu werden in der Liebe? Johannes meint hier nicht eine absolute Vollkommenheit. Ich habe über dieses Thema auch lange gearbeitet und nachgedacht. Das meint Johannes gar nicht. Er meint es auch nicht, ich habe das schon einmal erwähnt, der kann nicht sündigen. Johannes bringt in seinem ersten Brief solche absoluten Aussagen, die uns erschrecken. Dass wir denken, ja, so geht's doch nicht, guter Mann, also das trifft doch nicht die Wirklichkeit. Und so auch mit der völligen Liebe. Aber Johannes meint das gar nicht so. Er meint nicht, wer in ihm ist und wen der Geist Gottes sozusagen erfüllt und erfasst hat, der ist dann auch völlig in der Liebe, so ganz in ihm. Sondern er meint damit, er kann dann Umschlagplatz der Liebe Gottes werden. Das ist wie wenn bei einer tiefen Bohrung die Quelle erreicht worden ist. Dann fängt es an zu sprudeln. Meinetwegen bei einer Ölbohrung. Ja, und dann, was geht denn los? Dann wird doch nicht der Schachtdeckel zugemacht. Sondern dann werden die ganzen Dinge drumherum herum gebaut, die notwendig sind, damit das Öl dann weitergegeben wird. Und so ist es bei einem Menschen, der Christus gefunden hat. Da fängt es dann an zu sprudeln. Sein Leben wird jetzt fruchtbar für andere. Das meint völlig werden in der Liebe. Liebe darf man nicht einkonservieren, damit man dann möglichst viel ansammelt und so ein richtiges Kontingent dann aufhäuft und dass man dann eines Tages meint, am Ende präsentieren zu können, schau her, wie viel Liebe ich angesammelt habe. Dann wird der Herr sagen, Freund, du hättest weitergeben sollen. Also wer von Christus ergriffen ist, bei dem geht es dann erst richtig los, und zwar positiv, in der rechten Weise. Dessen Leben kann doch erst fruchtbar werden. Jetzt kommen die Sätze über Exanastasis. Gestern Abend hat jemand gesagt, bloß 5, vielleicht werden es auch ein paar mehr. Vor allem, wenn man dann viele Kommas dazwischen macht und Strichpunkt und so. Wen meint denn Paulus, wenn er hier sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe? Oder schon vollkommen sei, oder vollendet sei. Ich war berechtigterweise, kann man hierin fragen, warum ist denn Paulus an dieser Stelle so unsicher oder so vorsichtig? Der Mann, der so deutliche Aussagen, so absolute und totale Aussagen machen kann über Sachen des Glaubens und dass er der Gemeinde den Zuspruch geben kann, so ist es und nicht anders. Jetzt wird er hier plötzlich so unsicher. Ob ich gelange wohl zur Exanastasis, das heißt zur Aus- oder Herausauferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Nun ist es interessant, dieses Es, in meiner Übersetzung heißt Ichs, mit dem Apostroph da, ich Es. Aber das Es steht gar nicht im Text. Eigentlich nicht, dass ich schon ergriffen habe. Es gibt aber kein gutes Deutsch. Ich jage ihm nach. Kann man denn dem Paulus nachsagen, dass er etwa die Tatsache der Auferstehung überhaupt für sich selber in Frage gestellt hätte? Kommt er deshalb ins Fragen? Das sind jetzt meine Fragen. Kommt er deshalb ins Fragen, weil er hier doch etwa eine besondere Art von Auferstehung ins Auge gefasst hat? Also die Exanastasis? Schwierig wird die Sache deshalb, weil nach meiner Schriftkenntnis, du hast ja bessere, habe ich schon festgestellt, der Begriff nur hier steht. Die Sache kann vielleicht an anderen Stellen auch vorkommen, aber entschuldigt, das habe ich noch nicht im Griff. Ich möchte hier vorsichtig so formulieren, weil es kann durchaus sein, dass der Apostel Paulus, vor allem wenn man auch die folgenden Verse vom Siegespreis, meint er das? Also, ich bin hier unsicher, muss ich sagen, muss ich gestehen. Also lassen wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt extra nochmal nachgelesen bei Werner de Boer, der hat ja den Philipperbrief ausgelegt, einer von vielen. Er erklärt es so, dass Paulus hier an dieser Stelle, sagte ich gestern Abend schon, einfach im Blick auf seine Person bescheiden sein möchte. Und das nicht so selbstsicher festhalten, sage er, selbstverständlich, ich habe das natürlich. Er formuliert es deshalb so vorsichtig. Er ist noch nicht so weit. Noch nicht so weit an der Auferstehung der Toten in Christo teilzunehmen, weil das ja die Auferstehung ist, die auch eine Ausauferstehung bedeutet, zweifellos. Denn die Auferstehung, zu der die Gläubigen, die Christusgläubigen gelangen, ist die, die Paulus im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes erwähnt, wenn er sagt, danach die, die Christus angehören. Der Erstling Christus, danach die, die Christus angehören. Wenn er kommt bei der Parousie. Meint das Paulus an dieser Stelle? Wenn er das meint, warum ist er dann so vorsichtig? Lasst also jetzt von mir aus damit bitte bewenden. Der Gedanke hat sich bei mir festgehakt. Jetzt, ich werde darüber noch weiter forschen. Von Christus ergriffen. Wenn ein Mensch das erlebt und erfahren hat, das war bei Paulus das Damaskus-Erlebnis, bei anderen war es ein anderes Erlebnis und die Umstände mögen auch durchaus anders sein, denken wir bitte nicht, alle müssten auf gleiche Art und Weise dieses von Christus ergriffen werden, spektakulär erleben. Denken wir das bitte nicht. Das war bei mir persönlich lange Zeit ein Hindernis. Ich war da fixiert auf die Vorstellung, es muss ein Engel erscheinen. Warum das bei mir so war, weiß ich nicht. Nur haben mich die Zeugnisse, die ich in meiner Heimatgemeinde von den gestandenen und bärtigen Brüdern gehört habe, habe ich den Eindruck mitbekommen, das möchte ich auch, das möchte ich auch mal können. Und da war der Gedanke da, weil wenn Bekehrungsgeschichten erzählt werden, oft auch gern die besonderen Dinge berichtet werden. Dass Bekehrung etwas ganz Besonderes bedeutet und da meinte ich einfach, es muss ein Engel erscheinen, der mir sagt, Leier, jetzt bist du bekehrt. Der ist bis heute nicht erschienen. Dieses von Christus ergriffen, das ist so typisch paulinisch gesagt. Er sieht jetzt da nicht sich selber. Ich habe mich bekehrt, wie bereits erwähnt. Das ist mein Werk. Ich habe mich entschieden und ich habe den Entschluss gefasst nach langen Überlegungen und nach einem Leben, bei dem ich gemerkt habe, es taugt nicht und so weiter. Er sieht nicht das Werk bei sich, sondern er sieht das Gnadenhandeln bei seinem Herrn von Christus ergriffen. Aber ihr Lieben, das muss klar sein. Wenn ein Glaubensanfang bloß ein Wischiwaschi-Geschäft ist, dann kann ein Glaubensfortgang nicht besser sein. Ist unmöglich. Und ich möchte an dieser Stelle schon uns alle fragen, die wir hier sind oder zuhören, ob uns bei uns der Glaubensanfang so klar ist, dass wir sagen können, ich bin von Christus ergriffen worden. Es geht hier nicht, gestern war ein Gespräch in der Richtung, es geht hier nicht um das Feststellen eines Datums. Absolut nicht. Es geht um die Sache. Oder besser noch um die Person, um die zwei Personen. Es geht um mich und um Christus. Von Christus ergriffen. Es ist ja letztlich, nicht unser eigenes Werk, wenn wir glauben können. Nicht unser eigenes Werk. Bilden wir uns das nicht ein. Und deshalb ist der Glaube auch nicht etwas, das ich so wie einen Geldbeutel in der Tasche als Besitz mit mir herumtrage. Das habe ich, das kann ich fest in der Hand haben. Glauben ist etwas Lebendiges, Wachstümliches. Ich bin von Christus ergriffen. Darum ergreife ich Christus. Das hat ja auch Paulus im vorausgehenden Textabschnitt ganz stark unterstrichen. Ihn erkennen, in ihm erfunden werden. Und das deshalb, weil er ja von ihm gefunden wurde. Er, der Paulus. Deshalb möchte er in ihm erfunden werden. Christus ergreifen heißt ja nichts anderes als ihn kennenlernen. Ihn erkennen, Schritt für Schritt. Das ist auch etwas Wachstümliches. Und das bedeutet eigentlich, wenn wir fragen, wie das vor sich geht, das bedeutet eigentlich, dass wir ins Wort der Schrift hineinwachsen. Da lernen wir Christus kennen. Nicht anders. Ja, wie denn? Und mit dem Hineinwachsen ins Wort machen wir unsere Erfahrungen mit dem Wort. Und unsere Erfahrungen machen wir im Alltag. Da gehört unsere Praxis hinzu. Jeder Tag unseres Lebens ist dann dazu geeignet, dass wir unsere Erfahrungen machen mit dem Wort, mit Christus. Mit den handfesten Dingen, die wir erleben. In der Berufsarbeit, in der Hausfrauenarbeit, in der Schule und wo es auch sei. Christus kennenlernen, bitte nicht bloß auf der Lahö. Das wäre zu wenig. Dass wir da eben große Erkenntnisse, oder manchmal auch bloß kleine, mitgeteilt bekommen. Und das ist dann das Christus-Erkennen. Nein, Christus-Kennenlernen muss ein Prozess sein unseres Alltags. Wir sammeln unsere Erfahrungen mit ihm. Also ins Wort hineinwachsen und da Christus kennenlernen. Die Bibel ist da nichts anderes als Christus in Gestalt des geschriebenen Wortes. Ist unsere Bibel. Und zwar von vorne bis hinten. Und darum fehle ich immer, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen. Und wenn man hinten angelangt ist, dann denkt man, ja, habe ich es geschafft. Dann bitte wieder von vorne anfangen. Und ich denke, ja, jetzt weiß ich doch schon, was im Matthäus-Evangelium steht. Wobei ich natürlich erst Mose meine, wenn wir vorne anfangen sollen. Aber da kommt man dann an die Evangelien und denkt, aber die Jesus-Geschichten, die kenne ich doch schon. Ich habe es doch schon so oft gehört und so oft gelesen. Jetzt soll ich es nochmal lesen. Ja, bitte dann nochmal lesen. Und dann werden wir feststellen, es geht uns immer wieder was auf. Da mache ich gerade an eine Geschichte rum.
Darf ich einen Satz von Spörtchen sagen? Jetzt. Spörtchen hat gesagt, als ich meine Bibel zum 100. Male gelesen habe, sauber, war sie mir köstlicher als beim ersten Mal.
Ja, es ist tatsächlich so. Also 100 Mal habe ich es noch nicht durchgelesen. Ich weiß nicht, ob jemand von uns so weit kommt, aber ich habe einen Bruder kennengelernt. Das war während unserer Nürnberger Zeit. Der war sowas wie eine wandelnde Konkordanz. Also unwahrscheinlich. Und der wurde gefragt, oder ich habe ihn einmal gefragt, ja, wie oft haben Sie denn jetzt die Bibel durchgelesen? Dann hat er gesagt, so oft wie mein Bruder jetzt alt ist. Er hat es sehr vorsichtig, er hat nicht damit geprotzt. Gar nicht. Das kann man ja auch nicht. Macht man Strichler, wie oft man durchgelesen hat, und dann zeigt man es vor als tüchtigen Christenausweis. Der Bruder muss um die 80 rum gewesen sein. Wahrscheinlich hat Luther seine Bibel so oft nicht durchgelesen. Er hat auch mit Übersetzung zu tun gehabt, natürlich. War intensiv anderweitig beschäftigt mit dem Wort. Und es liegt ja auch nicht an der Zahl. Aber immerhin, dieses fortlaufende Durchlesen von vorne bis hinten macht uns die Bibel groß, lebendig und wichtig. Und wir lernen etwas kennen, was beim sporadischen Lesen, da ein Zipfel und dort ein Zipfel und tröpfchenweise oder bloß das Losungsbüchlein lesen und so die homöopathischen Bibelworttropfen da herausnehmen. Das langt nicht. Ich lese auch das Losungsbüchlein. Das ist ganz gewiss eine Hilfe. Aber das fortlaufende Lesen wird durch nichts anderes ersetzt. Wir lernen die heilsgeschichtliche Linienführung kennen. wenn wir fortlaufend lesen. Das ist großartig. Also und Christus kennenlernen auf diesem Weg. Weil unsere Bibel Christus ist. Also ihn ergreifen heißt ihn kennenlernen. Ins Wort hineinwachsen und noch etwas gehört dazu. In den Dienst hineinwachsen. Christus erkennen oder ergreifen heißt ja nicht einfach bloß theoretisch Wissen aneignen. Das kann man über Christus natürlich. Da kann man alle möglichen Dinge sich wissensmäßig aneignen, indem man nicht nur die Bibel, sondern auch viele andere Bücher liest. Darf man und soll man ja auch natürlich, die einem helfen, Christus groß zu machen. Aber wenn das bloß Wissensaneignung ist, dann läuten bei uns die Glocken von 1. Korinther 13. Wisst ihr, was dort steht? Wenn ich alle Erkenntnis hätte, ah, das sind dann die Glocken, die scheppern, ja, richtig. Wäre ich eine Schelle, die bloß scheppert. Deshalb gehört zum Hineinwachsen ins Wort auch in den Dienst hineinwachsen. Das ist das Praktische. Das heißt, die Christuserkenntnis umsetzen oder vorhin Umschlagplatz der Liebe Gottes sein. Wenn wir die Liebe Gottes empfangen haben, dann bitte nicht einkonservieren, sondern weitergeben. Liebe praktizieren. Liebe kann man nicht einfach bloß platonisch, sprich theoretisch, haben oder geben. Ihn ergreifen, von ihm ergriffen werden. Und ihn ergreifen ist ein Prozess, ein Vorgang. Ich bin dabei unterwegs. Ich komme nie so weit, dass ich sagen kann, jetzt habe ich Christus im Griff. Ich ergreife ihn ja. Und dann sagen zu können, jetzt habe ich ihn im Griff. Das wäre ja schlimm. Umgekehrt soll der sein, er hat uns im Griff. Und soll uns immer mehr kommen. So, das war jetzt der erste Satz. Ein Christ ergreift Christus, weil er von Christus ergriffen ist. Zweiter Satz. Ein Christ kann vergessen, weil er eine bereinigte Vergangenheit hat. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, das da vorne ist. Vorne meint hier bei Paulus eigentlich droben. Aber da geht jetzt Bild und Sache ineinander über. Das Bild ist da der Läufer, der in der Arena spurtet und vor sich die Säule sieht, den Scopus, sagte ich ja schon, das Vorne. Und diese Säule muss er erreichen und umrunden. Aber von der Sache her ist dieses Vorne droben. Suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes, er schreibt an die Kolosser. Und dieses droben meint nun auch nicht, dass wir suchen müssten, was etwa hinterm fünften Spiralnebel kommt. Das heißt, dass wir das droben räumlich fassen. Ja, da haben manche Schwierigkeiten. Auch im Blick auf die Himmelfahrt übrigens. Himmelfahrt, ja, war das eine Fahrt durch alle Räume hindurch und alle Spiralnebel hinter sich bringen und dann irgendwo da, so ganz weit draußen, wo unsere Fernrohre nicht mehr hinkommen, da ist dann der Thron Gottes und da ist Christus dann jetzt endlich angekommen. Droben meint hier niemals räumlich, sondern das ist wertmäßig zu fassen. Ein Christ kann vergessen, weil er eine bereinigte Vergangenheit hat. Ich vergesse, was da hinten ist. Nun sagen uns die Psychologen, dass wir das gar nicht können. Ein Mensch kann nicht vergessen. In einem Menschenleben ist alles aufgespeichert, was er erlebt und erfahren hat. Das ist wie bei einem Tonband, das alles aufzeichnet, oder wie bei einer Filmspule, die alles abgelichtet hat. Und es ist alles da. Es gibt genug Erfahrungen von Menschen, die in Todessituationen waren und festgestellt haben, dass ihr ganzes Leben in Sekundenschnelle abgespult wird. Das gibt's. Das heißt, es ist nichts vergessen. Wir haben nur nicht alles im Bewusstsein. Das Bewusstsein ist nur ein geringer Prozentsatz dessen, was wir Seele nennen, also unser Inneres, das Bewusstsein. Der viel größere Teil ist das Unbewusste in uns. Und die Psychologen und vor allem die tiefen Psychologen, die ja versuchen hinunterzusteigen ins Unbewusste, die sagen uns, was da drunten alles lagert, das ist schlimm. Das ist schlimm, dort sitzen unsere Verkrampfungen und da, dort hinunter verdrängen wir unsere Probleme und dann kommen sie heraus, eben als, was, als Komplexe, ja. Bei manchen kommen sie auch heraus als Träume. Das ist auch so ein Kamin. Schadet gar nichts, wenn man durch Träume gewisse seelische Entspannungen hat. Träumen ist schon gut. Ja, aber jetzt bitte nicht in diese Richtung. Träumen ist auch gefährlich, vor allem wenn man dann meint, über Träume würde Gott reden. Da gibt es ja auch fürchterlichste Entgleisungen. Ja, und trotzdem sagt Paulus, ich vergesse. Was meint er denn damit? Meint er damit, ich verdränge? Das wäre schlimm. Eines Tages käme alles wieder hoch. Spätestens vor dem Richterstuhl Christi. Nein, er sagt mit dem Vergessen, ich beachte es nicht mehr. Er gibt es der Nichtbeachtung anheim. Ich brauche das gar nicht mehr werten, denn es ist durch die Sühnetat meines Herrn erledigt. Bereinigte Vergangenheit. An dieser Stelle versucht der Teufel ja immer wieder aufzuwühlen, die Vergangenheit vorzuhalten, aufzutischen. Das, was im Meer versenkt ist, wo es am tiefsten ist, das sagt ja das Wort, das holt er heraus. Deshalb hat er Corrie ten Boom, die originelle Frau, wisst ihr schon, ja, gesagt, Christus vergibt und versenkt die Sünden im Meer, wo es am tiefsten ist, und macht durch ein Schild hin Fischen verboten. Das muss man manches Mal auch Menschen sagen, die in großer innerer seelischer Not sind und eben mit Sünden der Vergangenheit zu kämpfen haben. Da kann schon sein, das ist oft auch eine Frage der Nerven, da kann schon sein, dass der Teufel mit Vorliebe solche schwach benervten Menschen plagt und peinigt und ständig die Vergangenheit vorhält, obwohl sie schon 10 und 100 Mal die Vergebung angenommen haben. Und immer wieder wird gebohrt und immer wieder kommt das Alte hoch. Und da muss man dann auch mal sagen, Fischen verboten. Und dem Teufel dann gebieten, dass er nicht immer vorhalten darf. Vergessen ist also bewusste Distanzierung vom Alten. Um Christi willen. Dürfen wir. Was war denn das Alte bei Paulus? Bitte? Der Saulus, ja, das war das Alte. Paulus, der Alte als Saulus. Der hat einiges aufzuweisen gehabt, siehe gestern Abend. Aber er hat auch einiges aufzuweisen gehabt, das ihm zeitlebens, soll ich jetzt sagen, schon zu schaffen gemacht hat. Ich kann verstehen, dass er hier so stark unterstrichen, das gehört jetzt zu den fettgedruckten Stellen, so stark unterstrichen betont, ich vergesse, was dahin ist, strecke mich nach dem, was da vorne ist, ich jage nach. Ich war dann, habe den Eindruck, der nimmt zwei Hände und schiebt das, was in seiner Vergangenheit war, weg. Warum? In seinem letzten Brief, dem Timotheusbrief, sagt er noch, ich war ein Verfolger der Gemeinde. Ich habe die Gnade nicht verdient. Es ist unbegreiflich, eigentlich unbegreiflich, dass mich der Herr umgedreht hat. Ich war ein Verfolger der Gemeinde. Es war sicherlich so, dass gerade dieser Gedanke bei dem Paulus eine Bremse war, soll ich sagen, eine eingebaute Bremse, dass er nie dem Gedanken hat verfallen können, ich bin doch wer. Übrigens habe ich das auch bei dem Mose beobachtet. Ist uns schon bewusst geworden, Mose war ein Totschläger. Und Skrefsrud, wie viele Sprachen hat er gesprochen, das vergesse ich immer. Der große Missionar, der er dann wurde, saß im Gefängnis. soviel ich weiß, weil er ein Dieb war und das wurde mit Gefängnis bestraft und so. Und Christus hat ihn umgedreht und hat ihn gebraucht als Werkzeug. Bei wie vielen ist das so, dass die Gnade jetzt nicht anknüpft an großartigen, edlen Werten, sondern dort, wo nichts ist. Und dieses Nichts ist zeitlebens eine Bremse, dass keiner sagen kann, ja, der Herr hat mich eben gebraucht, weil ich doch wer war. Niemals. Das konnte der Mose nicht sagen, das konnte der Paulus nicht sagen. Darum hat sie ihn ja auch bis zum Schluss verfolgt. Ich war ein Verfolger der Gemeinde. Aber das ist deshalb, damit Gnade Gnade bleibt. Letztlich unbegreifliches Erbarmen unseres Herrn. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wer die Vergebung angenommen hat durch seinen Herrn, der hat damit die Anklage abgetan. Da kann der Verkläger dann nicht mehr einhaken. Denn die Vergebung ist ja da. Und das Vergessen, das heißt das Nichtbeachten, das Wegschieben dürfen um Christi willen, das löst und macht frei. Das ist schon ein Stück weiter. Das gehört auch zur Reinigung. Vergebung ist der erste Schritt und Reinigung ist der nächste Schritt. Dass ich wirklich dieses Alte aus meinem Leben hinausbringe. Das muss man immer wieder tun. Einfach Christus anheimgeben. Ein Christ kann vergessen, weil er eine bereinigte Vergangenheit hat. Kommt noch ein dritter Punkt. Ein Christ ist unterwegs, weil er das Ziel noch vor sich hat. Nun kommen diese starken Worte, nachjagen, das Vergessen hatten wir schon, ausstrecken nach dem, das da vorne ist, das Ziel im Auge behalten. In der Luther-Übersetzung heißt es das Kleinod, das Lied, das wir eingangs gesungen haben, geht da zurück auf diesen Text hier von Philipp Friedrich Hiller. Kleinod der himmlischen Berufung, das heißt der von oben Berufung, wörtlich. Der von oben Berufung. Himmlisch steht so eigentlich gar nicht da. Da könnte nämlich sich leicht der Gedanke einschleichen, aha, da, wenn ich dann im Himmel bin, ist alles gut. Wenn ich nur selig bin. Da lauert eine Gefahr. Die Berufung von droben oder die von oben kommende Berufung oder die Berufung, die mir das Ziel, das oben ist, zeigt, muss mich ganz und will mich ganz aktivieren. Das merken wir doch hier an dem Bild vom Läufer, der sich ganz einsetzt. Das Nachjagen und das Ziel, dieses Ziel erreichen wollen, fordert ganzen Einsatz. Es gibt ein Lied von Traub, meine ich, ist es. Da heißt eine Zeile in einer Strophe, Jesus lebe, Jesus siegt, dieses Lied ist es. Mache dich von allem frei, was nicht hilft zum Siegen. Entledige dich der Erdenschwere, des Ballasts, der Dinge, die dich hindern, voranzukommen. Lass auch mal Dinge fahren oder lass auch mal Dinge auf sich beruhen. Ich vergesse nicht, das hat mich getroffen eigentlich und positiv möchte ich sagen, einen Satz eines Bruders, der einmal eine Bibelarbeit bei einer Distriktsversammlung zu halten hatte, der gesagt hat, und er hat das den Pastoren gesagt, man muss auch einmal etwas auf sich sitzen lassen können. Das fällt uns so schrecklich schwer. Unrecht erleben und dann etwas auf sich sitzen lassen können. Aber das wäre das etwa, etwas vom Ballast abzugeben. Komm, was soll's. Also nachjagen heißt, ich kann mich nicht festsetzen. Und das bedeutet ganz praktisch, ich muss korrekturbereit bleiben. Ich muss auch lernfähig bleiben, hörfähig. Ich muss noch bereit sein, umdenken zu können. Ja, was wäre das, wenn wir im fortgeschrittenen Alter sagen können, ich habe alles schon, ich ich weiß alles schon und mir kann keiner mehr und so. Was wäre denn das? Das wäre Vergreisung oder Versteinerung. Also umdenken können, dazulernen können, das ist die Auswertung von dem Satz, nicht festsitzen, nachjagen. Weisheit von oben lässt sich ja übrigens sagen. Und solange wir hier in diesem Leben sind, befinden wir uns in den Lernjahren. Also nicht vorher meinen, wir könnten das Diplom machen oder was auch immer. Oder Hochschulreife oder was. Es geht ja weiter. Natürlich machen wir so unsere Prüfungen, aber das sind immer nur Zwischenprüfungen. Die Abschlussprüfung kommt ganz am Schluss. Das Ziel, ein Christ ist unterwegs, weil er das Ziel noch vor sich hat. Das Ziel vor uns oder droben, die Zielangabe, der Siegespreis, der Kampfpreis. Ich blende nochmal zurück. Warum erwähnt Paulus diesen Siegespreis oder Kampfpreis ganz besonders? Meint er doch den Preis, den der bekommt, der sich auch in besonderer Weise einsetzt für den Herrn, obwohl da im Hintergrund natürlich schon wieder Verdienstgedanken lauern können, ich sage können, nämlich die Bedingung, nicht bloß die Kraft seiner Auferstehung erkennen zu wollen, sondern auch die Gemeinschaft seiner Leiden und nicht bloß das allgemein, die Gemeinschaft seiner Leiden, sondern seinem Tode gleichgestaltet zu werden. Seinem Tode gleichgestaltet zu werden, heißt das Sterben wie er am Kreuz? Es heißt das Kreuz tragen und das Kreuz auf sich zu nehmen, das heißt ganz sicher. Und Kreuz bedeutet immer sterben, immer ein Stück sterben. Kreuz tut weh. Und seinem Tode gleichgestaltet zu werden heißt ja, nicht beim ersten Kreuzlein schon zu schreien, alles bloß das nicht. Ihn sehen, wie er ist, ist das das Ziel? Ist die Exanastasis das Ziel? Ich habe es als Frage gestellt. Wir werden ihn sehen, wie er ist, das ist keine Frage für die Christen. Das sagt Johannes. Und er unterstützt dabei Paulus, oder beide unterstützen einander. Ihm gleichgestaltet zu sein. Eine neue Leiblichkeit, nämlich die Erlösung des Leibes, zu erfahren in der Auferstehung. Den Niedrigkeitsleib hinter sich lassen zu dürfen und einen neuen Leib zu empfangen. Eine neue Leiblichkeit. Den Herrlichkeitsleib. Ist das der Preis? Dulden wir, so werden wir mitherrschen, schreibt Paulus. Also mitregieren. Ist das der Preis? Also das Ziel. Wir könnten jetzt fragen, ob das alles so erstrebenswert ist. Wäre das nicht demütig und bescheiden zu sagen, lieber Herr, mir genügt so der Platz hinter der Tür im Himmel. Und wenn ich nur dort so bei dir so ganz weit weg bin und so, das reicht mir. Ob hinter dieser, soll ich sagen, gespielten Bescheidenheit und Demut nicht sowas wie christliche Faulheit lauert. Ja, man ist zu bequem, sich voll und ganz einzusetzen. Und das tarnt man dann mit einer solchen Bescheidenheit. Nur so ein bisschen. Paulus war da anders. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, dass ich erfunden werde ohne Tadel. Das sagt er nicht bloß einmal. Gerade im Philipperbrief kommt er immer wieder an den Punkt. Das möchte er. So möchte er für seinen Herrn hier leben, dass ein voller Fruchtkorb einmal da sein wird, wenn der Tag da ist, wo er sich verantworten muss vor seinem Herrn. Noch einmal, ist das so erstrebenswert? Tarnen wir bitte dieses große Ziel, dieses erstrebenswerte Ziel, das sicherlich Bedingungen hat, wenn wir es erreichen wollen. Tarnen wir das bitte nicht mit falscher Demut und Bescheidenheit. Das wäre nichts. Vor allem sollte uns dieses Ziel erstrebenswert erscheinen, je mehr wir die verlorene Situation unserer Welt, der Menschheit, und ich möchte jetzt auch sagen, von uns selber durchschauen und erkennen ohne Christus. Je mehr wir das erkennen und spüren, je dringlicher wird das ja, dass wir Christus in seiner Größe, in seiner Erlösungsgröße erkennen und erfassen. Ich kann es auch so sagen. Je mehr wir das Seufzen der Kreatur, das Stöhnen der Kreatur erkennen und merken, bis hin zu den Umweltproblemen unserer Tage. Je mehr wir das erkennen, umso erstrebenswerter muss dieses Ziel uns sein. Uns, den Christen. Die anderen erstreben es nicht. Weil dieses Erstreben, jetzt muss ich nochmal dieses sagen, dieses Zieles, ja, wichtig ist für die ganze Welt. Denn bevor die Gemeinde nicht fertig ist, bevor die Gemeinde nicht am Ziel ist, kann es mit der Welt nicht besser werden. Sprich, anders werden. Deshalb, das Heraussehnen, das Nachjagen, das sich ausstrecken, das Nichtbeachten der Vergangenheit, die belastet und beschwert und bremst, das alles gehört dazu zum Christenlauf. Damit wir zielklar bleiben, zielklar leben. Ein Christ ist unterwegs, weil er das Ziel noch vor sich hat. Ganze Christen bleiben unterwegs. Die Fertigen, oder ich sage so, die sich fertig dünkenden nicht. Denken wir dran, nicht der Christenstand, sondern der Christenlauf macht's.
Wir wollen beten. Wir loben und wir preisen dich, lieber Vater im Himmel, von ganzem Herzen, dass du uns ein so wunderbares Ziel gesetzt hast in deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Lass uns jetzt alle Gnade haben, lieber Vater im Himmel, dass wir ganz bewusst in diesen Lauf eintreten. Ach, dass wir alle doch so laufen, dass wir das Ziel erreichen. Dir zur Ehre, dir zum Ruhm, auf deinen wunderbaren Tag. Wir beten dich an. Vollende deine Gemeinde und komme bald, Herr Jesu. Amen.